Wir lesen den Psalm 84. Psalm 84. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs Dürretal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet. Vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt.
Segen, geh in seinen Frieden, was auch immer.
Wir singen jetzt, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. 496, die Verse 1 bis 3. 496. Ich habe für heute einen Predigtext aus dem Josua-Buch ausgesucht. Josua 15, kommt auch noch einmal im Richterbuch die gleiche Geschichte. Josua 15. Vers 16 bis 19. Da treffen wir den Kaleb, der mit Josua zusammen die Kundschafter einst angeführt hat, die von der Wüste in das gelobte Land hineingegangen sind und dann die Früchte mitgebracht haben. Und jetzt sprach Kaleb, wer Kirjat Sefer schlägt, eine Stadt südlich von Hebron, und erobert, dem will ich meine Tochter Aksa zur Frau geben. Da eroberte es Otniel, der Sohn des Kenas, des Bruders Kalebs. Und Kaleb gab ihm seine Tochter Aksa zur Frau. Und es begab sich, als sie zu ihm kam, beredete er sie, einen Acker zu fordern von ihrem Vater. Und sie stieg vom Esel, da sprach Kaleb zu ihr, was willst du? Sie sprach, gib mir eine Segensgabe, denn du hast mich nach dem dürren Südland gegeben. Gib mir auch die Wasserquellen. Da gab er ihr die oberen und die unteren Quellen. Herr, du kannst auch durch dieses Wort zu uns reden. Wir bitten dich darum. Amen. Liebe Gemeinde, die Bilder der vergangenen Tage, die uns in Zeitungen und Fernsehen gebracht wurden, die kann man ja nicht vergessen. Man ist berührt von dem menschlichen Schicksal, wie dort Tausende aus der DDR davonlaufen. Ich möchte jetzt nicht über die politischen Hintergründe reden, mich interessiert das Menschliche. Wenn Leute nur mit einer Tasche in der Hand einfach losziehen und sagen, nur weg von hier. Und dann kommen sie an, in unserem Land voller Erwartung, voller Sehnsüchte. Da atmen wir auch tief durch und sagen, hoffentlich werden sie nicht enttäuscht von uns. Was stellen die sich vor? Bei uns wird auch mit Wasser gekocht. Sicher, wir verstehen den Wunsch nach Selbstbestimmung, nach Freiheit. Man will die Gängelung los sein. Dass man auch mehr Frucht seiner Arbeit sehen will, verstehen wir. Aber so sagen doch manche unter uns mit Recht, bei uns ist auch nicht alles paradiesisch. Bei uns geht's auch sehr schwer her. Wir müssen hart arbeiten. Bei uns gibt's auch Tränen und Ängste und Leiden. Und Ärger. Was ist denn das, dass wir immer wieder als Menschen solche Sehnsüchte haben? Es kommt ja in großen Wellen offenbar über uns. Und dann werden alle mitgerissen. Es ist wie wenn man einen Funken ins Pulverfass wirft. Und dann geht's auf einmal los. Jahrelang blieb alles still. Und dann, ach, da liegt das Leben. Wir wollen das Leben ergreifen. Ich verstehe das gut. Es geht auch bei uns immer wieder in solchen Wellen, wenn junge Menschen sagen, wir wollen vom Leben etwas haben. Und dann setzen sie neu ihre Ziele und dann stürmt man drauf los. Man rennt die Barrieren nieder, die vorige Generationen aufgebaut haben und sagt, ist doch gar nicht wichtig, wenn uns einer die Freude vermiesen will. Wir wollen leben, lasst uns leben, das Leben ausschöpfen mit alles, mit allem, was es uns bietet. Ob man dann weniger arbeiten will und sagt, darin liegt's, mehr Freizeit oder mehr Geld. Wenn ich mehr Geld habe, dann habe ich mehr Leben. Und die Alten, die schon mit der Krankheit kämpfen, die sagen, wenn ich nur noch ein Jahr länger leben dürfte, darin liegt mein Leben. Sehnsüchte, die wir haben. Und irgendwie kommt dann immer wieder die kritische Erfahrung, dass man sagt, aber das Leben ist noch nicht. Vielleicht müssen wir umweltbewusster leben, dann hätten wir mehr vom Leben, im Einklang mit der Schöpfung leben. Ist richtig, überall was Richtiges dran. Ist auch was Richtiges dran an dieser Fluchtbewegung. Nur ob am Ende keine Enttäuschung kommt, das interessiert mich heute Morgen. Ob am Ende nicht Leute sagen, das hat's auch nicht so gebracht, wie ich mir erträumt habe. Am meisten Menschen in unseren Tagen werden sicher durch diese große Fluchtbewegung betrogen, die von dem Motto angeführt wird, du musst dich selbst verwirklichen, leb deine Lustgefühle aus. Wie viele Familien wurden gesprengt? Wie wurden Gottesgebote mit Füßen getreten? Und Menschen haben trotzig gesagt, ich muss doch leben, ich lebe doch nur einmal, lass mir doch meine Freude und meine Lust, lass mir's doch. Aber es kann ja kein Leben geben, das nicht die Qualität der Gottesordnung trägt. Das kann von vornherein nicht sein. Das müssen Sie immer wissen. Wo Sie die Gebote Gottes mit Füßen treten, kann nimmer das Leben sein. Da kann am Ende nur unbefriedigt sein und Enttäuschung und Bitterkeit liegen. Wenn Sie fragen, wo liegt denn Leben? Wo liegt denn Leben? Lassen Sie mich es erzählen mit einer Geschichte, die der Graf Leo Tolstoi, der große russische Dichter, erzählt hat, in einem Beispiel. Er sagt, mein Leben erinnert mich immer an einen Bootsfahrer, dem man die Ruder in die Hand drückt und den man den Kahn vom Ufer abstößt. Und dann fährt er hinaus auf den großen Fluss und es freut ihn, wie er hier und dorthin fährt und er trifft Menschen, die in den Boden lachen. Man wirft sich Worte zu, man freut sich aneinander. Es ist so schön, die Bootsfahrt auf dem Fluss. Und plötzlich merkt man, da sind Stromschnellen und Boote werden in diese Stromschnellen hineingezogen. Und da kippen Boote um, da ertrinken Menschen. Und Tolstoi sagt, ich kam mir da plötzlich
Erst, da kam mir erst wieder plötzlich zum Bewusstsein, was los ist. Ich muss mein Leben retten. Und dann griff ich in die Riemen der Ruder und ruderte, was ich nur konnte, heraus aus dem Sog der Stromschnellen. Und als ich wieder endlich am festen Ufer stand, wusste ich, was Leben ist. Nur bei Gott ist Leben. Ich möchte dies auch an den Anfang unserer Predigt setzen. Wenn so viele Menschen Leben suchen, und mich hat es ergriffen, wie ich diese Bilder sah, dieser vielen tausend Flüchtlinge, die suchen alle Leben. Richtiges, erfülltes Leben hat man nur, wo es uns Jesus Christus gibt, der das Leben ist. Dass ihr in mir das Leben habt, das unbegrenzte, ewige Leben, das auch im Sterben nicht aufhört. Wo Jesus noch einmal erinnert an dieses Licht des großen Leuchters, das vom Tempel in die Nacht hinein leuchtete. Und dann sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus, der so armselig und schwach daherkam, der hat das Leben. Der bietet unserer Welt, unseren Menschen heute Leben an. Für uns ist das ein Angebot. Ergreift doch das Leben. In Jesus liegt es, nicht in den materiellen Gütern. Nicht in irgendwelchen Ländern, in die wir reisen. Nicht in irgendwelchen Traumvorstellungen, die wir uns selber zeichnen, sondern das Leben liegt dort, wo du Jesus in dein Leben hineinnimmst. Dort hast du Leben. So wie Jesus nichts anderes suchte, als das Leben, das ihm der Vater gab. Und das Leben ist erschienen, heißt im Anfang des Johannesevangeliums. Da war es sichtbar. Bei Jesus ist Leben, das erfüllte, lohnende, reiche Leben. Ich habe nun vor, Ihnen heute das ein wenig zu erläutern an dieser Geschichte der Achsa. Viele von Ihnen haben diese Geschichte noch nie beachtet beim Bibellesen. Und es steht ja auch kein einziges frommes Wort darin. Aber es geht so oft beim Bibellesen auch so, wie Jesus Gleichnisse benutzte, Vergleiche, Beispiele, um daran etwas Wichtiges zu verdeutlichen. So können wir von dieser Achsa, die eine patente Frau war, einiges lernen. Nur zwei Dinge, aber die genügen. Das erste, sie sieht, was fehlt. Sie sieht, was fehlt. Bei dem kurzen Lesen ist Ihnen die Dramatik der Geschichte sicher nicht gleich bewusst geworden. Was war denn passiert? Israel nahm das Land in Besitz, das versteht man, und der Vater gibt seine Tochter einem jungen Mann. Jetzt sage ich mal ein paar andere Stichwörter. Hochzeit, Brautpaar, da steht ein glückliches Brautpärchen, verstehen Sie? Der Othniel nimmt seine Achsa in den Arm und sagt, du bist die Frau meines Lebens, du bist der Schatz. Und dann, sie haben ja eine Existenz vor sich, ein Land, das sie in Besitz nehmen. Dort wollen sie ihr junges Leben führen und etwas leisten und wirken. Fragen Sie mich nicht, wie verklärt und glücklich junge Brautpaare sind. Die strahlen nur noch. Also, wenn es nicht so wäre, sollen sie gar nicht erst heiraten. Das gehört dazu. Die sagen, Mensch, wir haben das Größte losgezogen. Es gibt niemand auf der Welt so toll wie du. Und wie die sich finden und sich mögen und verstehen. Aber hier haben wir eine Braut, die Achsa, die sagt, stopp, das ist nicht das Letzte. Ich bin ein bisschen unglücklich, sagt die. Mir fehlt das Beste noch, und das am Hochzeitstag. Mir fehlt das Beste noch. Und jetzt möchte ich hinzufügen, ich wünschte mir, dass unsere Brautpaare so kritisch nachfragen und nicht bloß dieser Romantik folgen und sagen, ach ja, dann wird's aber auch gemütlich, täglich, stündlich und minütlich, wenn man darf, vereint zu zweien, Arm in Arm spazieren gehen. Das ist noch nicht das Letzte. Ich suche mehr am Leben. Ich will doch glücklicher werden als die meisten anderen Leute. Diese Achsa hat Vorstellungen, dass sie mehr erbittet und mehr erwartet. Sie sieht die Mängel und die sagt sie ganz offen und nennt sie beim Namen. Ich denke, das ist auch gut so. Bleiben wir einmal bei den Brautpaaren.
dass wir wissen, dass Heiraten an sich, das kann schon vor der Ehe zur Hölle werden. Und man wünscht sich, man hätte den Schritt nie getan. Am Heiraten liegt's nicht. Und es liegt auch nicht am kirchlichen Segen. Sondern es liegt daran, ob man wirklich den lebendigen Gott dabei hat. Bei der Aksa war es ein anderes Problem. Die sieht das sehr kritisch und sagt, das ist doch Wüstenboden. Wer einmal südlich von Hebron gereist ist, der kennt diesen Boden. Trocken, rissig. Vielleicht, wenn noch nach der Jahreszeit noch Glück hat, sieht er ein paar verdorrte Gräser. Und diese Aksa sagt, da kann ich nicht leben. Ich wünschte mir, sie würden ein wenig kritischer durch diese Welt gehen. Und sagen, ich sehe das auch so wie die Aksa mit meinem Berufsleben. Es ist ein trockener Wüstenboden, wie sagt sie hier, Südland. Da brennt die Sonne so stark die ganze Zeit. Kaum ein Wölkchen gibt einmal Schatten und dort kann man nichts anpflanzen. Es ist ein schweres Leben und ich will das nicht. Ich will mehr vom Leben haben. Das kann sein, dass einer Krankheit in seinem Leben hat und sagt, ich stehe das nicht durch. Wenn das jetzt vor mir steht, alles an Nöten und an Leiden, ich will das nicht machen. Trockener, riesiger Wüstenboden, die Sonne brennt. Vielleicht haben wir uns angewöhnt zu sagen, ach ja, wir müssen uns eben drein fügen und das wird sich geben. Nein, da gibt sich nichts. Es ist immer gut, wenn man frühzeitig dies so klar und kritisch sieht. Auch die jungen Leute sollen das wissen, das Leben kann unheimlich schwer und hart sein. Und es kann auch übel mit uns mitspielen. Wir haben keine Kraft und keine Freude mehr und keinen Mut mehr und keine Liebe mehr. Wir sind selber ausgetrocknet. Es ist ja nicht so, als ob wir in einem dürren Land auch noch Wasser geben könnten. Und wir können uns beraten mit anderen und es wird uns nicht weiterhelfen. Man kann natürlich auch entfliehen und sagen, wir gehen woanders hin. Ich suche mir einen neuen Job. Das ist ein Traum, der uns immer im Leben anfechten wird. Vielleicht habe ich nur den falschen Menschen geheiratet, darum ist es bei mir so schwierig. Wenn ich einen anderen Lebenspartner hätte, dann würde ich bestimmt glücklich werden. Ach, es bleibt der trocken, riesige Wüstenboden, in dem man nichts pflanzen kann. Und man kann auch graben, so tief man will, dort gibt es kein Wasser, aus dem man schöpfen kann. Das gefällt mir bei dieser Aksa, dass sie das sofort sieht, schon am Hochzeitstag. Und darum das Zweite, was an dieser Aksa vorbildlich ist. Sie geniert sich nicht, etwas Großes zu bitten. In einer Kirche sagen sie schnell Ja und Amen dazu. Warum sollten wir nicht beten? Aber jetzt machen sie sich noch einmal klar, wie das war. Es ist im Orient üblich, dass der Bräutigam einen Brautpreis zahlt. Bei meinen Schwiegersöhnen verlange ich wenigstens 11 Kamele und wenn es gut geht, lasse ich mich noch auf 10 herunterhandeln. Also, da muss ein Brautpreis bezahlt werden vom Bräutigam. Kein Wort wird mehr vom Brautpreis gesprochen. Die Braut Aksa müsste doch im Boden versinken vor Schamröden und sagt, jetzt habe ich so einen Mann, der nicht mal einen Brautpreis zahlt, meinen Vater. Ist ja blamabel. Aber die Aksa ist eine patente Frau, die sagt, ich will was vom Leben haben. Das ist realistisch. Und dann geht sie mit einem geschäftstüchtigen Sinn zur Sache. Und den sollen wir haben. Geschäftstüchtig, aber im richtigen Sinn. Sie bittet ihren Vater Kaleb, und er war auch ein guter Vater. Wir kennen ihn als Kundschafter, der einst das Land erkundete. Ein Mann, der mit Gott lebte. Auch das ist festgehalten im 4. Buch Mose. Sie geht zu ihrem Vater und sagt, ich habe einen so tollen Vater. Den bitte ich einfach jetzt, dass er uns auch noch Wasserquellen schenkt. Und ohne dies gehe ich nicht ins Südland. Nun weiß ich nicht, was für Väter Sie gehabt haben. Wir Väter leiden ja an unseren Fehlern. Man muss das heute sagen, weil die Psychologie so viel davon spricht, wie viel Schäden man von seinen Eltern bekommen hat. Aber trotzdem verstehen wir das Bild. Wenn schon irdische Väter von ihren Töchtern sich so erweichen lassen, wie viel mehr wird doch himmlische Vater dir geben, was du brauchst? Liebe Schwestern und Brüder, diese Geschichte von Achsa ist eine wunderbare Einladung. Jetzt klag doch deinen Jammer bei Gott und nimm Gott beim Wort und bitte ihn, sag, Herr, ich kann in diese Woche nicht hineingehen, es ist zu schwer, wenn du mir nicht Wasser gibst. Haben Sie das einmal in Israel gesehen, wenn dann plötzlich dort unten in der Negev-Wüste, um die handelt es sich, ein Kibbutz angelegt wird und eine Wasserquelle eingefasst und dann auf einmal reifen Früchte, wie es auf der Welt keine mehr gibt. Die schönsten Früchte. Gott will gar nicht, dass sie das heiße Südland verlassen. Gott hat sie mit Recht hineingestellt in viele Lebensproben und in Schwierigkeiten. Er will ihnen Wasser geben, Wasser, Wasser, damit das dürre Land bewässert wird. Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre, sagt Gott. Was ist denn das? Jesus selber sprach davon, wen da dürste, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Er will so reichlich uns tränken. Was ist denn das? Er sprach von seinem Heiligen Geist. Sie wissen, dass mit dem Geist Gottes Jesus selber in unser Leben kommt. Wie Sie es nun sagen, aber ohne dies können Sie dieses Leben nicht packen. Ohne dies stehen Sie auch keine Durstperiode durch. Ohne dies können Sie auch nicht auf dem heißen, rissigen Boden arbeiten. Ohne dies können Sie nicht durch die Welt kommen, ohne bitter zu werden, ohne Jesus aufzunehmen und seinen Geist in Ihrem Leben wirken zu lassen. Das ist eine große und herrliche und wunderbare Trostbotschaft. Hab Sie heute begrüßt mit dem Bibelwort, er führt mich zum frischen Wasser. Immer wieder. Das erleben wir dann auch in den schweren Lebensstrecken, wo wir meinen, wir verdursten schier. Es gibt einen schönen Liedvers, der als im Losungsbüchlein kommt, weil er im Herrnhuter Gesangbuch der Brüdergemeinde sich nur findet. Führst du durch Wüsten meine Reise, ich folg und lehne mich auf dich. Du gibst mir aus den Wolken Speise und labest aus dem Felsen mich. Ich traue deinen Wunderwegen, sie enden sich in Lieb und Segen. Ich weiß, wen du mit Ehr willst zieren und über Sonne und Sterne führen, den führest du zuvor hinab. Der Herr sendet sie ins heiße Südland zurück. Und dort sollen sie leben. Wir brauchen keine Illusionen, die uns einen neuen Aufbruch geben. Ein Traumland, von dem wir neue Impulse erwarten. Wir können ausharren, auch unter schwierigen Lebensbedingungen, weil wir wissen, die richtige Lebensqualität liegt nicht in den äußeren Umständen. Sondern wer Jesus hat, hat das Leben. Auch wenn es äußerlich ganz trocken und rissig aussieht. Amen. Und jetzt singen wir von diesem Lied, der Herr ist gut, 496, die Verse 4, 5 und 6, 496. anbeten. Du, unser lieber himmlischer Vater, du kannst uns noch viel mehr geben, als uns irdische Väter geben. Und wenn die uns schon oft in solcher Rührung und Güte versorgen, wie viel mehr wirst du uns geben, was wir brauchen? Du weißt jetzt auch, wie viele von uns bedrängt sind von Arbeitsfülle, Krankheit, Sorgen und Ängsten, von Nöten mit Menschen und von schwierigen Verhältnissen, in die du uns hineinsendest. Wir wollen, dass du uns ganz nahe kommst, mitten in den Schwierigkeiten. Und dass dein Geist dann wirken kann, so dass wir dort Frucht bringen, Liebe, Geduld und Freundlichkeit haben. Das kannst du nur geben. Wir haben das nicht in uns. Wir sind leer und ausgebrannt wie ein trockener Wüstenboden. Aber du hast versprochen und verheißen, dass du dem gibst, der durstig zu dir kommt. Und wir bitten dich, dass du jeden von uns jetzt stärkst und satt machst. Wir wollen auch bitten für all die Kranken und Leidenden, auch die vielen, die mit uns verbunden sind über die Kassetten. Du kannst jetzt bei ihnen einkehren, sie trösten und sie fröhlich machen, auch in allem Leid. Und wir bitten dich in einer ungerechten Welt, wo so viele Menschen leiden, da kannst du doch einen Frieden geben, der höher ist als alle Vernunft. Wir haben keine Lösungen. Aber du kannst dich der Menschen erbarmen, die heimatlos, hoffnungslos oder hungrig sind, und zeige uns, wie wir dienen können in deinem Namen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch die beiden letzten Verse vom Lied 496, die Verse 7 und 8. Und dann freuen wir uns, dass Willi Ehret hier ist. Er ist für 14 Tage hier, um einiges an der Universität in Hohenheim mit seiner Doktorarbeit zu besprechen. Er hat seine liebe Frau Ruth in Nigeria zurückgelassen und zwei Kinder. Ein Kind kam mit. Und ich habe ihn gebeten, er soll uns doch nachher etwas aus seiner Arbeit noch erzählen. Dann gleich anschließend. Jetzt Vers 7 und 8.
Der Herr ist gut, auch das können wir bezeugen von Nigeria. Aber als erstes möchte ich Sie grüßen. Im Besonderen von meiner Frau, sie ist in Nigeria geblieben und ich bin nur für kurze Zeit hier, um so etliches zu besprechen. Für mich ist es schwierig, in 2 Minuten oder vielleicht auch in 5 Minuten alles zu erzählen, was in den letzten 1,5 Jahren in Nigeria gelaufen ist, ohne dabei dem Angler-Effekt zu erliegen. Kennen Sie den Angler-Effekt? Da sagt einer, ich habe solch einen Fisch gefangen. Und das ist ja schon ganz enorm. Aber dann geht es immer von Daumen zu Daumen. Und somit ist man also immer geneigt, eher zu übertreiben oder irgendwas Schönes zu sagen. Ich will mal versuchen, anhand von Peter Abraham, einer unserer Mitarbeiter, zu sagen, was wir jetzt da machen und so ein paar Beispiele zu geben. Peter Abraham wohnt in Patigi. Patigi ist der Ort, wo 1901 die ersten SAE-Missionare hingekommen sind und eine Krankenstation aufgebaut haben. Patigi ist ein rein muslimischer Ort, jedoch der Großvater von Peter hat schon Jesus damals erkannt, einer von den ersten. Und somit ist die ganze Familie auch heute noch gläubig. Alle Kinder sind Jesus gefolgt. Peter hat eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht und 17 Jahre beim Staat gearbeitet. Jedoch, das Arbeiten beim Staat ist oftmals nicht ganz erfüllend. Da muss man in seinem Büro sitzen, kann nicht viel anderes machen. Und dann muss man oftmals noch Abrechnungen machen, die nicht stimmen dürfen oder die anders sein müssen. Der Peter konnte das mit der Zeit überhaupt nicht mehr mit seinem christlichen Leben und seiner christlichen Anschauung vereinbaren und hat sich entschlossen, im kirchlichen Entwicklungsprogramm der ECWA teilzunehmen. Und jetzt eine Situation. Peter geht in ein Dorf nach Gada. Früher ist er da hingegangen und hat unterrichtet, wie man Hühner besser aufzieht, wie man Kunstdünger verwendet, wie man sonst mehr an Ernte einfährt. Aber jetzt haben wir unsere Weise geändert, wie man in die Dörfer geht. Wir wollen nicht mehr wir entscheiden, was die Leute brauchen, sondern wir wollen versuchen, gemeinsam zu diskutieren, was ist es überhaupt, was wir brauchen. Jetzt geht der Peter dahin und dann stellt er mal ein paar Fragen. Was ist denn gut bei euch in Gada? Und dann macht man Untergruppen, nämlich wenn man so normalerweise fragt, dann sagt der Häuptling, also das und das ist gut und das ist schlecht und wir brauchen eine neue Straße oder ein neues irgendwas. Aber dann hat man ja noch nicht die ganzen Bedürfnisse der Leute mit erfasst. Und bei der Sache kam dann raus, also wir brauchen Wasser. Wasser ist unser großes Problem. Wir haben zwar schon eine kleine Handpumpe von UNICEF mal installiert bekommen, aber wenn man eine halbe Stunde pumpt, dann ist schon wieder alles leer. Gut, jetzt brauchen wir Wasser. Wie kriegen wir Wasser? Ja, die Regierung muss uns nochmal so eine Pumpe geben, und zwar eine größere. Ja, ist das wahrscheinlich? Nein, ist nicht wahrscheinlich. Dann hat man angefangen zu diskutieren. Am ersten Treffen, an der ersten Versammlung ist man auseinandergegangen ohne eine Lösung. Dann kommt man wieder zusammen und dann sagt, als der Peter zum zweiten Mal kommt, stellt er fest, da sind ja nur noch 10, 15 Leute da und wo ist der Rest vom ganzen Dorf? Dann haben sie gesagt, weißt du, die Moslems, die haben Trouble gemacht. Und zwar, die haben erfahren, der Emir hat erfahren, dass du bei uns bist und wir jetzt unser Problem des Wassers angehen. Und somit hat er gesagt, ihr Moslems, ihr geht da nicht mehr hin, der will euch nur zu Christen machen. Gut, und dann sagt der Peter, ja, was machen wir jetzt? Wir brauchen trotzdem Wasser, machen wir mal weiter. Dann haben sie weiter besprochen und dann kam einer auf den Gedanken, 5 Kilometer weg gibt es ein großes Bohrloch und da gibt es genügend Wasser, wenn wir jetzt irgendwie einen Graben graben würden, aber wir haben keine Wasserleitungen. Dann ging es weiter, der Peter hat mit landwirtschaftlichen Stellen, mit staatlichen Stellen verhandelt. Am Schluss kam so raus, dass wenn die einen eigenen Graben graben, dann wird der Staat die Leitungen dazu geben. Das war natürlich eine große Information, als er zurückkam und gesagt hat, der Staat wäre bereit, sowas zu geben. Beim nächsten Treffen war wie das ganze Volk, das ganze Dorf beieinander. Nur der Häuptling nicht. Und dann haben sie also gesagt, gut, jetzt machen wir das. Wenn das so klappt und so weiter, wir sehen, dass es nicht wahr ist, dass ihr nur gekommen seid, um uns aus Moslems Christen zu machen, sondern da wird geholfen. Und die Leute haben gesagt, aber wenn wir dann das Wasser haben, dann darf der Häuptling auch nicht von dem Wasser trinken. Aber was wollen wir überhaupt mit solchen Sachen? Wir wollen zeigen und tun, dass dass Jesus derjenige ist, der uns auch helfen kann. Es kommt ja, so wie wir es heute in der Predigt gehört haben, nicht nur darauf an, dass wir jetzt Wasser haben oder dass wir im Südland auch die Quellen haben, sondern dort, wo Jesus ist, dort ist Leben. Und von den Moslems in Gada, in dem kleinen Dorf, haben bestimmt schon viele angefangen, darüber nachzudenken. Stimmt es, was wir gehört haben? Die sind ja ganz anders. Die kleine Gemeinde von 15, 20 Leuten. Und der Petrus versucht da auch Zeichen der Liebe zu setzen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und wir können nicht das Paradies auf Erden machen. Aber wir können Zeichen setzen der Liebe Jesu, die Gemeinde stärken und auch durch unsere Taten. Viele Leute öffnen, dass sie drüber nachdenken, was ist denn überhaupt anders? Gott, der liebende Vater oder Gott, der Allah? Und dadurch sieht man schon Unterschiede, wenn man an solche Beispiele hinguckt. Wir danken Ihnen für all und Ihre Unterstützung. Nicht nur im Geben, sondern auch im Beten. Und das darf ich von unserer Familie aus sagen. Vielen Dank für alle Unterstützung. Wir freuen uns immer, wenn wir Post bekommen. Und meine Frau ist sehr fleißig mit dem Schreiben. Sie beantwortet jede Post. Und auch wir vom Entwicklungsprogramm, wir machen da was ziemlich Neues und sind in einer ziemlich kreativen Phase. Und da brauchen wir auch die Leitung und die Unterstützung, dass die Gemeinde für uns betet. Vielen Dank.
Wir sind die Heimatgemeinde für Willi Ehret, obwohl er nicht hier wohnt, aber seine Heimatgemeinde interessiert sich nicht so für Mission. Aber der Willi Ehret war hier als Student von Hohenheim ein treuer Besucher unserer Gottesdienste. Und so ist es schön, wenn wir auch so zusammenwachsen. Wir wollen auch heute unser Opfer geben für diesen wichtigen Dienst. Er ist Missionar, nicht bei unseren christlichen Fachkräften, sondern bei der Deutschen Missionsgemeinschaft, bei der DMG in Sinsheim. Und wir wollen auch beten, diesen Dienst mittragen und sind froh, dass es der lieben Frau nach der schweren Erkrankung und dem Kind wieder besser geht. Sie sehen auf Ihren Plätzen, wir haben einen neuen Notizenzettel. Den soll man natürlich mitnehmen und auch vielleicht stückchenweise lesen. Wir müssen noch einmal, das ist in Stuttgart so geordnet, die Wahlunterlagen in die Häuser bringen. Deshalb haben wir die Gemeindedienstmappen gerichtet und bringen auch gleichzeitig den Notizenzettel wieder mit in die Häuser, damit die Leute nicht nur wählen, sondern auch sehen, was sonst in der Gemeinde ist, als Einladung. Darf ich die Mitarbeiter vom Gemeindedienst bitten, nachher im Clubzimmer drüben im Gemeindehaus die Mappen mitzunehmen? Für die Wahl möchte ich mitteilen, das ist immer offiziell nötig. Die Wählerliste ist vorläufig abgeschlossen, sind in die Wählerliste eingetragen, so wie es auf dem Notizenzettel steht, alle, die hier ihren ersten Wohnsitz haben. Es ist aber noch möglich, dass nachgetragen werden kann. Offenbar ist ein Missverständnis gewesen. Leute, die sich früher einmal umgemeldet haben, weil sie nicht hier ihren ersten Wohnsitz haben, sind nicht in der Wählerliste. Sie müssen für jede Wahl extra angemeldet werden. So will es die Stuttgarter Ordnung, damit keine Missverständnisse bleiben. Hinten liegen noch einmal diese Ummeldezettel. Das geht jetzt alle die an, die hier wählen wollen, aber sich nicht umgemeldet haben, weil sie dachten, ich habe das ja früher getan. Nur die, die sich jetzt in diesem Jahr umgemeldet haben, sind automatisch in die Wählerliste eingetragen. Die Wählerliste kann eingesehen werden in der kommenden Woche bei Frau Weber in der Dobelstraße 14. Wer einen zweiten Wohnsitz im Gemeindebezirk hat, der muss einen anderen Zettel ausfüllen, wenn er hier wählen will. Weil automatisch man nur mit dem ersten Wohnsitz eingetragen ist. Dieses Formular liegt in der Sakristei, damit es nicht verwechselt wird. Für den zweiten Wohnsitz in der Sakristei. Und ich glaube, es ist klar geworden. Heute Nachmittag wollen wir noch auf der Königsstraße eine Straßenversammlung halten. Wir freuen uns, dass der Jugendchor mitgeht. Aber es ist eine Hilfe, wenn viele auch sonst von der Gemeinde dabei sind, auch als Hörer, als solche, die Gespräche führen, auch nur als stiller Mitbeter. Sind ja viele Menschen heute auf den Straßen, die keinen Kontakt mehr zum Evangelium haben. Die wollen wir erreichen. Um 16 Uhr in der Königsstraße, irgendwo da, wo die Schulstraße ist, aber in der Königsstraße. sind immer wieder neue Freunde da in unserem Gottesdienst, die ich besonders herzlich begrüßen will und hoffe, dass Ihr Nachbar das auch schon getan hat oder nachher gründlich tut. Denen möchte ich sagen, dass das alles wichtig ist, was hinten ausliegt. Die Zettel, die hier auf den Ablagen liegen, sind wichtig. Da sind die Übersichten über alle unsere Hauskreise. Da sind wichtige Schriften, auch von der Arbeit unserer Gemeinde, wenn Sie das mitnehmen. Das sind Dankbriefe unserer Arbeit, Hilfe für Brüder, Auszüge abgedruckt, dass Sie auch sehen, wie viel Freude damit gemacht wurde, dass Sie das immer mitnehmen. Wir wechseln das oft aus, damit immer Sie sich dort vergewissern, dass Sie das Neueste auch haben und wir möglichst wenig hier bekannt geben müssen. Jetzt hoffe ich, dass wir nichts vergessen haben. Wir wollen um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.